wenn dir da hinten am Hinterkopf ein Wirbel hochsteht, ja, ist das nicht schön. Aber es bedeutet gleichzeitig auch, dass da noch Haare sind.
Ja, ah. Thomas Gottschalk hat sich da mal ein Haarteil hinflechten lassen. 2 Stunden vorm Auftritt.
Sag mal, wirst du jemals darüber hinwegkommen, wie du mit Thomas Gottschalk, dass du einem Mann, dem es gesundheitlich nicht gut geht, jetzt auch noch das Haarteil andichtest?
Aber doch nicht vor 14 Jahren. Also das ist doch Geschichtsklitterei. Aber ich wollte sagen, weil du gesagt hast, du hast ein bisschen Angst vor meiner Blutgrätsche. Meine Blutgrätsche ist ja der goldene Textmarker.
Ja.
Ich habe extrem viele Stellen.
Ja, du kommst ja auch aus dem Edding.
The Edding Planner.
Ja, eben, ne?
Ja, ah, schön. Naja. Also meine, ich habe mich vorbereitet. Ich habe das gesamte, ich glaube, es ist 80 Seiten lang, das Kicker-Interview mit Julian Nagelsmann, seine Rede an die Nation.
Wahnsinn, ey.
Durchgearbeitet. Es hat 4 Stunden gedauert. Und darüber werden wir natürlich nachher reden müssen. Ich finde es übrigens bemerkenswert, dass ihr jetzt immer vorab schon sozusagen die Zusammenfassung der Folge aufnehmt.
Ja, geil,
ne? Teaser. Ja. Das setzt uns so unnötig unter Druck. Es gefällt mir.
Ja, das meine ich nämlich. Das ist für mich im Grunde genommen, ist dieser Teaser ist wie der Ferrari von Riccardo Basile. Also den macht man, um sich selber unter Druck zu setzen, dann auch liefern zu müssen. So, und genau so geht es uns auch mit diesem Teaser. Wir versprechen Dinge, von denen wir dann hoffen, dass wir sie einhalten können.
Ja. Gut, aber ich meine, wir haben doch bislang immer alles eingehalten, was wir gesagt haben.
Gekocht.
Ja.
Heißt es ja.
Und gezogen.
Ne? Und wir haben gekocht und dann haben wir aber auch die Folge gezogen. Ne?
Ja.
Ich möchte eine kurze, also bevor wir in diese Folge richtig einsteigen, gibt es im Grunde genommen schon mal die ersten Pressestimmen und zwar Pfui, widerlich vom Kölner Stadionsprecher. Das wäre mein erstes Fazit der Folge, so wie es wahrscheinlich passieren wird. Wir werden also über einiges reden müssen. Und da freue ich mich drauf, ne?
Ich bin geschockt.
Guck mal, Lukas mit seiner Handyklapphülle da. Mike, du guckst jetzt nicht in meine Notizen, das möchte ich
nicht. Du hast Notizen?
Ich habe mir Notizen gemacht.
Das kann doch nicht wahr
sein. Ja, ich dachte jetzt auch irgendwie im Jahr 9 bei MML mache ich mal alles anders. Es ist meine Form der Midlife-Crisis. Andere holen sich ein Motorrad und ich mache mir Notizen.
Ich hatte mir so einen wunderbaren Screenshot gemacht, dass nämlich Stefan Leitl nach dem Spiel gegen Münster, wo ja nicht nur dem VAR der Stecker gezogen wurde. Und da
gezogen,
da
wir auch gezogen.
Genau, da, deswegen sage ich es ja, da wissen wir aber, als alte Simpsons-Fans, dem VAR den Stecker ziehen, ist ziehen im eigentlichen Sinne. Und dann sagte er aber, wir haben die Aktionen gezogen. Also er sagte es wirklich. Also er saß in der Pressekonferenz. Ich habe extra einen Screenshot von diesem Zitat angefertigt, um es dir zu deinen Füßen zu, wie eine Opfergabe.
Ja.
Ich habe mich da in Bringschuld gefühlt, aber genau, also weil ja in Münster, ich habe das Spiel live geschaut, ich habe euch direkt geschrieben, ey, hier ist der Bildschirm schwarz.
Ja.
Und dann sah man noch so 2 Vermummte, die so Maleranzüge, weißt du, die so für 8,99 so, aus was für einem Stoff ist das? So Maleranzüge aus dem Baumarkt, die hatten wir alle bei unserem Abi-Streich zuletzt.
Ja, wenn die mal bei Mewa eingekauft hätten, dann hätten sie auch vernünftige, ne? Ja.
Und die Vermummten krochen oder kletterten noch zurück in den Münsteraner Block und der Bildschirm war schwarz. Das war gestern mein sonntägliches Highlight.
Mein Statement dazu, ich finde, solange der VAR keine gemeinsame Linie hat und nicht ein zum Beispiel gegen den Knöchel treten mit offener Sohle in allen Stadien eine rote Karte nach sich zieht, finde ich, kann der VAR auch auf längere Zeit schwarz im Bildschirm bleiben.
Das ist ja ein Thema, das haben wir ja teilweise auch im Teaser schon versprochen bei Instagram. Das ist ein Thema, das wird uns heute natürlich auch nochmal beschäftigen, denn da gibt es ja nun wirklich, oder wie Markus Lanz sagt, darüber wird zu reden sein, meine Damen und Herren.
Aber man muss immerhin sagen, dass das Ganze dann ein riesengroßer Beitrag und eine fantastische Geste zum Weltfrauentag war, weil ja dann im Kölner Keller die Kollegin Katrin Rafalski, die dann auch namentlich im Stadion benannt wurde von ihrem Kollegen auf dem Platz, ja ganz allein die Entscheidung fällen durfte, Elfmeter oder nicht für Hertha BSC.
Mhm. Mhm.
Das hat der VAR immerhin geleistet.
Immerhin. Wow.
Ja. Sie hörten das politische Statement.
Ja, das politische Statement kam ja von Lukas Kwasniok, der also seine Rolle als Trainer des FC Köln etwas verunglückt. Also er sagte, er sei wie so ein Hahn auf dem Kirchturm, sagte er. Und dann fühlten sich natürlich politische Feinschmecker wie ich an Helmut Kohl erinnert, der ja einst sagte, leicht paraphrasiert, ach wissen Sie, wenn man Bundeskanzler ist, wenn man eine solche Position inne hat, dann ist man wie der Hahn auf dem Kirchturm. Es wehen einen alle von allen Seiten an. Und da sage ich das, wenn jetzt Lukas Kwasniok demnächst schon anfängt, also wenn da jetzt der Helmut Kohl in ihn gefahren ist, was kann denn dann noch so? Bei der nächsten Pressekonferenz sagt Kwasniok natürlich, was das ist, der zetzische Stuhl.
Ja, bringst du dem und bleibt 16 Jahre. Natürlich.
Natürlich. Selbstverständlich.
Überlebt 17 Henneste.
Wie lustig. Ja. Genau, Lukas Kwasniok, jetzt ist der Geist von Helmut Kohl in Lukas Kwasniok. Er bleibt einfach 16 Jahre. Aber er stellt natürlich keiner mehr auf. Ne? Das ist klar.
Natürlich,
ne?
Nicht. Ist
das
ja ist klar.
Natürlich dann, ist die ja Freistöße klar. Werden demnächst werden in Köln ja. Natürlich die Freistöße regelmäßig einfach erfolgreich bestritten, weil die Mauer natürlich, die muss ja. Weg. Die Mauer muss weg.
Und fragt so. In jeder Pressekonferenz, sitzt sie vom Spiegel.
Was ist ein Blödsinn.
Ah, sehr ja, schön.
Also war jetzt schon viel Fußball dabei, aber wahnsinnig ungeordnet. Wer ja. Hilft uns denn da raus?
Ja, also erstmal natürlich ein Partner, der für Ordnung so, sorgen
gut.
Kann, oder?
Sehr gut. Ja, na, aber sowas von. So. Richtig. Also die Maleranzüge, die Berufsbekleidung wurde ja hier von Lukas schon kongenial eingeleitet.
Ja.
Bleiben wir doch dabei.
Bleiben wir dabei.
Yeah! Ja, mein Lehrer!
Ja, es ist, ich sag mal, Sie sind verlässlich wie Status Quo. Es
ja.
Ist quasi das Status Quo der Berufsbekleidung.
So, absolut. Also,
oder?
Ja, der Status Quo ist ja auch das MEWA führende Anbieter von Textilmanagementlösungen für Unternehmen, vor allem in Handwerk und Industrie, ist. Und sie bieten einen Rundum-Service für Berufskleidung und Putztücher für Unternehmen.
Genau.
Und das ist, also gerade auch jetzt, ne, da ist es jetzt changiert. Also vom Winter rüber in den Frühling ist es ja auch gut und richtig und wichtig, dass man Berufskleidung hat, die sich dann auch so ein bisschen den veränderten Jahreszeiten anpasst, dass man da eben nicht dass man nicht nur da irgendwie die dicke Arbeitsjacke hat.
Ja.
Ne, oder das doppelt gewebte Berufskleid, sondern dass man dann auch wiederum Berufsbekleidung hat, die vielleicht ein bisschen luftiger, ein bisschen atmungsaktiver ist.
Du hast ja den Rundum-Service gerade angesprochen.
Genau.
Ich führe das nochmal ein bisschen aus,
aber
was das eigentlich bedeutet,
ja.
Weil es ist immer so leicht dahergesagt.
Richtig.
Rundum-Service, wir machen alles.
Ja.
Das tut MEWA auch mit Beratung, mit individuellen Lösungen, mit der Abholung der Wäsche natürlich, der
ja.
Berufsbekleidung,
ja.
Mit Waschen. Und gegebenenfalls auch eben reparieren und dann wird alles
genau.
Wieder zurückgebracht.
Ja.
Und ich kann mich daran erinnern, dass die sogar ein ganz schlaues System rausgefunden haben, dass man nämlich nicht mehr quasi seinen Namen wie früher
ja.
Auf den Blaumann schreiben muss, damit
ja.
Man genau weiß, ah, dieser Blaumann gehört Micky Beisenherz
ja,
jetzt
Beispiel.
Als Beispiel.
Ja. Ja.
Sondern das geht natürlich alles heute mit Strichcodes und sonstigen Sachen,
ja.
Sodass jeder auch seine Kleidung wieder
ja.
Zurückbekommt und
ja.
Nicht irgendwie, ich sag mal, die zwar gereinigte, aber trotzdem viel zu kleine Jacke
ja,
des Nebenmanns
das ist
quasi
Scheiße.
Tragen
genau.
Muss. Ne?
Und das ist zum Beispiel ja sehr praktisch. Also wenn man zum Beispiel Lehrling ist in einem Handwerksbetrieb von meinem Bruder und Saddam kommt dann mal wieder auf die Baustelle, um zu gucken, ob das alles ordentlich verlötet wurde.
Ja.
Und dann packt er dich. Dann kommt er an und fängt an, dich zu packen. Und dann schleift er dich über den Boden. Und dann haut er dich mit dem Körper gegen die Wand. Und dann zieht er dich vier Treppenhäuser rauf und runter. Und dann schmeißt er dich nochmal in die Gusswanne. Und dann zieht er dich wieder raus. Traktiert er dich mit dem Lötkolben. Dann ist die Arbeitskleidung natürlich auch zerschlissen. Das ist ja völlig klar.
Ja.
Dann bringt man die zu MEWA und dann kümmern die sich, dann wird die gereinigt und dann ist sie danach wieder tipptopp. Nicht nur gereinigt, sondern auch geflickt.
Und das machen sie auch nachhaltig durch
ja.
Ressourcenschonung, durch Kreislaufwirtschaft und natürlich auch durch Langlebigkeit der Textilien. Außerdem werden die ausgewaschenen Öle beispielsweise zur Energiegewinnung genutzt. Flusen und Abfälle werden weiterverwertet. Also rundum alles das, was man braucht, bei mewa.de/rundum-service nachzulesen.
Ja. Ja, aus den Flusen hat zum Beispiel Bernhard Brink sich ein wunderbares Haarteil gemacht und tritt damit jetzt teilweise im Großraum ja, Berlin
präsentiert
auf.
Präsentiert von MEWA.
Ja,
Thomas Gottschalk auch.
In der MEWA-Arena.
Ja, das ist wirklich, also mit den Vogelsang will man wirklich nicht zum Feind haben, ne?
So ist das.
Wenn der einmal...
Aber das ja. Gute ist, man hat zwar Vogelsang zum Feind, aber Mewa zum Freund.
Ja,
so.
Ja.
Das war eigentlich die beliebteste Kategorie bei MML, Werbung. Ja, und man hat auch wieder gemerkt.
Viele Leute schalten nur deshalb ein.
Ja, man hat auch gemerkt, dass das richtig hier beschwingend ist, ne? Also ja, musikalisch untermalt.
Ja, natürlich.
Absolut. Ja, und ja, dementsprechend machen wir doch einfach gleich weiter und bleiben so in diesen Vibes und sagen Musik bitte. Denn ich habe richtig Bock, euch zu einer neuen, fantastischen Folge Fußball MML zu begrüßen.
Finde
in der
toll.
Saison,
ja.
Was haben wir denn? 25, 26
richtig,
immer noch?
Ja.
Ja. Und hast du deine Hand gehoben, weil du was sagen wolltest, Lukas? Oder?
Nee, ich habe immer noch im Takt gewippt.
Ach so. Immer noch?
Ja.
Das nachhaltig wird hier gewippt. Ja.
Ja.
Ich begrüße aber jetzt erstmal an meiner Seite, schön, dass du da bist, Micky Beisenherz.
Vielen
my
Dank.
Friend.
Ich freue mich, vielen Dank. Vielen Dank und ich gebe rüber nach Berlin, da sitzt er schon 16 Jahre, rehbraune Augen, Lukas Vogelsang ist da.
Fantastisch. Und ich habe mich am Wochenende gefragt, warum heißt das eigentlich Mike mit AI und nicht Age Against the Machine? Egal, hier ist Mike Nöcker.
Mann. Ich lasse es nicht zu, Mike. Ich lasse es wirklich nicht zu, dass du, mein Freund Mike Nöcker, hier von Lukas regelmäßig so angegangen wirst.
Ja.
Und dann auch noch immer dieser ekelhafte Altersklassismus. Das lasse ich nicht zu, dass kurz vor deinem 80. solche Dinge passieren. Ja, so wirklich das allerletzte.
So, wie kommen wir denn von jemandem, der im Alter nochmal richtig aufdreht, jetzt eigentlich zu André Kramaric?
André Kramaric! Da fällt mir natürlich etwas auf, was zu meiner Rechten liegt, nämlich ein kleines Päckchen. Und da drauf ist ein Logo, ein Wappen zu sehen, der TSG 1899 Hoffenheim. Ein kleines Packerl, sagt man. Ich werde es später öffnen.
Unserer TSG.
Also
TSG
vor allen Dingen natürlich Lukas TSG Hoffenheim.
Ja.
Mein Beitrag zum Thema TSG Hoffenheim beschränkt sich ja meistens auf das sinnlose Reinbrüllen eines Namens. Aber dann gibt es ja auch noch Analyse und aber auch Emotionen.
Ja.
Direkt also aus dem Sinsheim Berlins, da irgendwo im Großraum Wedding von Lukas. Also, wobei du bist ja bisher jetzt, was ist das, Charlottenburg, ne?
Wo ich bin
das?
Jetzt wieder richtig lupenreiner Westberliner.
Ja.
Aber uns, der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga,
ach Gott, ey,
der seit Wochen immer wieder und gar nicht mal so sporadisch in diesem Podcast gepresst wird von mir, hat reagiert, denn es ist die Kategorie MML wirkt. Man denkt ja immer, man quatscht das alles in so einen luftleeren Raum und dann denkt man sich in einer schwachen Minute ein Kramaric-Quiz aus und noch eins und Micky kann sich nicht wehren, weil er mit dem Tukan am Pool chillt, leicht sediert und die Folge ist, dass wir dann Post bekommen, Wochen später von der TSG Hoffenheim mit einem Brief, wo sie sich bedanken dafür, dass sie in diesem Podcast stattfinden.
Das ist doch
ganz
schön.
Ganz, 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 ganz liebe Zeilen geschrieben und uns zum Dankeschön ein Original André Kramaric-Trikot mit Unterschrift geschickt haben. Also siehst du, von der ersten Quizfrage bis zum Original-Trikot mit Unterschrift hat es gar nicht so lange gedauert. Also ich finde das großartig, auch eine schöne Geste.
Ja. Vielen Dank,
finde ich
herzliche
auch
Grüße, hat uns sehr gefreut.
Ja, und hat uns tatsächlich gefreut, auch wirklich? von so einem Top-Team der Bundesliga.
Ja.
Was mich dann zu meinem FC Augsburg bringt, ich warte.
Aber es wäre auch geil, wenn sie die TSG Hoffenheim einfach wortlos einen Hammer und einen Meißel geschickt hätten.
Oder?
So.
Ja. Oder? Sag mal, übrigens, wer hat es eigentlich bei uns in die MML-Runde in den WhatsApp-Kanal geschickt? Irgendwo? Ist es die Serie A? Ist es die Premier League? Findet ein...
Nein, La Liga.
Findet ein Spieltag statt, komplett, und das ist ja was für euch Aficionarios
natürlich
hier, komplett in Retro-Trikots.
Exakt.
Für eine fantastische Idee.
Es ist irgendwie der Spieltag, ich weiß, es wird im April stattfinden und es ist dann in La Liga, ehemals Primera División, ja, für die Freunde von La Ola.
Heißt aber für einen Spieltag wieder Primera División und läuft ausschließlich um 23:15 Uhr auf Eurosport in den Eurogoals.
DSF. Und es läuft dann auch wieder am selben Tag auch wieder Superfan mit Herbert Gogel. Oh. Ne? Aber nein, aber das ist natürlich, klar, ich meine, sie setzen natürlich auf etwas, was seit 2 Jahren zu beobachten ist, was seit einem Jahr förmlich explodiert ist. Der Wind, nicht Retro, ja Retro auch, aber der Vintage-Trikot-Trend, absoluter Wahnsinn. Und das ist natürlich wirklich geil. So, das ist nicht nur für uns, die wir den Fußball in den 90ern ja auch dann wirklich live miterlebt haben und auf der PlayStation nachempfunden haben, sondern das ist auch für deutlich jüngere Menschen, die alten Trikots ja auch geil finden und sammeln. Das ist natürlich fantastisch. Also wenn ich dann halt einfach Atletico Madrid sehe, wie sie dann vielleicht vorne auf dem Trikot Werbung für Marbella haben, ne? Jesus Gil y Gil war ja damals der Präsident, der Bürgermeister von Marbella. Oder wenn du dann irgendwie Teramitica vorne auf dem Valencia-Trikot siehst. Also das ist schon...
Wie hieß denn nochmal diese deutsche Baufirma, die Real Madrid auf dem Trikot hatte? Beko? Ne, aber so ähnlich, ne? Oder war das?
Ne, aber... Oder TK. TK war doch Real Madrid.
TK war auch. Das Trikot habe ich sogar. Das TK-Trikot.
Genau. Ja. Und das ist natürlich... Also Barcelona traditionell noch keine Trikot-Werbung hatten sie lange nicht. Genauso wie Athletic Bilbao. Mhm. Also das ist schon toll. Ich hoffe, für diesen Spieltag wird dann auch Extremadura wieder exhumiert, die dann auch einfach plötzlich wieder mitspielen dürfen. Also das finde ich großartig. Möchte an dieser Stelle kurz, ich trage ja heute das dritte Auswärtstrikot von Celtic Glasgow.
Ich hatte kurz gedacht, du kommst mit einem Telekom Cup Trikot hier rein, weil es so ein bisschen magentamäßig hier reinscheint.
Könnte man meinen.
Man muss ja auch sagen, Micky, wenn er sich in diese sehr engen, sehr gut aussehenden Trikots presst aus den 90ern, du bist einfach klassisch retrosexuell.
Ich bin retrosexuell. Das ist absolut zutreffend. Ich war nämlich am Wochenende in Moers. So, Moers ist natürlich traditionell eine Stadt, an der fährt man vorbei.
Walter Moers.
Ja. Genau, also als Hamburger habe ich natürlich gesagt, Hummel, Moers und bin da hingefahren. Muss zunächst einmal feststellen, Moers hat eine sehr schöne Innenstadt. Mhm. Bin da durchgegangen und dachte, oh guck mal, wie nett. So, irgendwie ganz schön.
Ja.
Und zwar hat ein Laden dort aufgemacht namens Vintage Score. So 2 bis 3 junge Leute, die genau eben den angesprochenen Trend, wie unser Kumpel Siad in Berlin mit 44 Trikots, jetzt in Moers mitmachen. Und es ist auch der einzige Laden im Großraum NRW, es gibt es nicht in Köln, es gibt es nicht in Düsseldorf, gibt es auch nicht in Pott, die einen Laden aufgemacht haben mit Vintage Trikots.
Das ist insofern ganz witzig, weil das einzige Mal, wenn ich noch eine haptische Zeitung lese, ist ja, wenn ich bei meinen Eltern in Gütersloh bin.
Ja,
ne?
Ja.
Und da stand in der Zeitung tatsächlich selbiges, dass so ein Vintage-Laden für Trikots aufmacht.
In Gütersloh.
Ach, das ist ja witzig.
Dann weißt du aber, wo Micky als nächstes hinfährt. Direkt im Anschluss an diese Sendung sitzt er im Zug nach Gütersloh. Ja. Ja, aber es ist ja fantastisch, weil als jemand, der ja dem Fußball nahe gekommen ist, beziehungsweise in einem Sommer 96, 97 oder 97, 98 habe ich ja meine Fußballleidenschaft wirklich nachhaltig entdeckt, durch den DSF-Fußballmanager, den man damals auf dem Computer gespielt hat, der DSF-Fußballmanager. Und da, wenn man die Primera Division gespielt hat, gab es natürlich noch so fantastische Gegner wie Albacete Balompié.
Ja, ja.
So. Und Deportivo La Coruña waren top, die man erinnert sich an Roy Mackay und ein paar andere
Gestalten. Jarminia und so, genau.
Das war also Real Oviedo, Real Sociedad, das war schon Celta Vigo. Das waren so Namen, die haben geklungen.
Alexander Mostovoy, Celta Vigo. Ja.
Eine letzte Anekdote noch zu diesem Thema. Ich habe tatsächlich auch in Italien in einem sehr langen Sommerurlaub meine Leidenschaft für den Fußball beziehungsweise für die meine Sammelleidenschaft entdeckt, weil es damals vor der EM 96 in Spanien in den Kronkorken von den Coca-Cola-Flaschen, also Fanta, Sprite, Coca-Cola, Coca-Cola Light, gab es die Bilder der Nationalspieler innen in den Kronkorken. Das heißt, du hast dir eine Cola am Kiosk geholt für weiß ich nicht wie viel Peseten damals. Und dann hattest du Raúl, Hierro, Pizzi und du konntest die ganze Nationalmannschaft sammeln. Es waren 28 Gesichter. Das war fantastisch. Und sowas bleibt natürlich total hängen als Kind. Deswegen kennst du Jahre später noch die gesamten, alle Namen dieser Nationalmannschaft, der Spanier, die damals ja noch nicht so erfolgreich waren. Und du bleibst natürlich auf diesen Namen dieser Vereine hängen und sie begleiten dich auf ewig.
Ja.
Wir merken also, Retro ist in.
Ja.
Das hat die Bundesliga, das hat Deutschland jetzt auch nachgemacht. In der Nationalmannschaft wird jetzt beispielsweise auf Leon Goretzka wieder gesetzt. Und in Wolfsburg ist Dieter Hecking zurück.
Ja, wenn das so weitergeht und Nagelsmann sich normal im Kicker äußert, spielt Dieter Hecking demnächst auf der Doppel-6 neben Goretzka.
Genau, also die Nationalmannschaft, die würde ich sagen, die machen wir einen Hauch später. Da gibt es ja auf jeden Fall, ich meine, Lukas hat sich ja dieses Kicker, ich Lukas ist noch, ja der Einzige, der das Kicker-Interview im Print gelesen hat. Das finde ich auch faszinierend.
4, 6.
Wie viele Stellen du dir markiert hast?
Also es sind 4 Doppelseiten. Großformatige Doppelseiten im Kicker, in denen Nagelsmann sich zur Lage der Nation
äußert. Werden wir natürlich, das machen wir natürlich auf jeden Fall später, aber wir bleiben bei dem, was wir hier bei Fußball MML angekündigt hatten.
Es hat sich um eine Woche verschoben.
Ja, wir waren erst, im Grunde genommen muss man sagen, waren wir ganz klassisch Fußball MML, also wurden wir von den Fakten wieder einmal bloßgestellt, muss man sagen. Genau. Also nach Erscheinen der Folge war das, was wir verkündet haben, natürlich schon wieder obsolet.
Genau.
Um im Nachhinein sagen zu müssen, nein, wir waren Auguren, die Kaffeesatzleser, wir waren die Spatzen, die es von den Dächern gepfiffen haben.
Ja, ja, unserer Zeit quasi voraus.
Genau, das passiert uns selten, aber in diesem Falle ist es so. Dieter Hecking is back.
Oder man kann auch sagen, also weil wir ja gerade bei Reto waren, und man muss jetzt ein bisschen aufpassen, was man sagt, weil
das war doch noch nie der Fall. Ne? Ja. Fang doch jetzt nicht damit an.
Weil, dass ja alles, was jetzt möglicherweise auch kritisch zu dieser Personalie gesagt wird, immer auch interpretiert werden könnte, als würden wir jemanden persönlich angreifen. Das ist natürlich
Dieter
nicht
Hecking.
So. Dieter Hecking ist natürlich
niemals
ein
persönlich angreifen.
Absolut, würde ich nur sagen.
Ja.
Es ist dann aber trotzdem ein bisschen merkwürdig, welche Züge der Fußball manchmal findet. Weil wenn man jetzt nur auf die Fakten schaut, dann ist Dieter Hecking natürlich mit dem Hamburger Sportverein nicht aufgetreten. Er hat den Abstieg vom VfL Bochum nicht verhindern können.
Ja, gut.
Ist auch nicht im sozusagen engeren Kreis gewesen, um den VfL Bochum, zu dem er möglicherweise auch zwei oder drei Spieltage zu spät gekommen ist, um ihn wirklich retten zu können, ist dann aber auch nicht sozusagen die Personalie oder im engeren Kreis gewesen, um zu überlegen, wer könnte der Trainer sein, der den VfL Bochum zurück in die Bundesliga führt. Und jetzt ist die große, große Krise beim VfL Wolfsburg ausgebrochen und man überlegt sich, dass genau dieser Dieter Hecking derjenige sein könnte, der den Verein jetzt rettet.
Ja, weil es die Branchenmechanismen sind. Also sie haben erst überlegt, wofür steht denn der VfL Wolfsburg? Ah ja, die Meisterschaft 2009, dann haben sie Felix Magath angerufen, der konnte nicht. Dann haben sie gesagt, was haben wir denn noch gewonnen? Ah ja, 2015 den DFB-Pokal mit Dieter Hecking, dann wird es der Dieter, wenn er es macht.
Ja.
Weil es sind die Mechanismen der Branche. Du arbeitest ja ganz viel jetzt mit Suggestion. Weil viel mehr hast du nicht. Das rettende Ufer ist 4 Punkte weit weg. Du verlierst gegen den HSV, du steckst ganz tief unten drin und keiner weiß, wie diese Mannschaft, die ja doch nur ein Flickenteppich ist, die hat ja was Frankensteinhaftes, beziehungsweise was Frankensteins Monsterhaftes, weil da nichts stimmt. Die Einzelteile funktionieren und ich glaube auch, dass ein Großteil der Spieler in anderen Vereinen, zum Beispiel beim VfB Stuttgart oder auch bei Bayer Leverkusen, eine gute Rolle spielen könnten oder auch bei Augsburg. Sie funktionieren nur in Summe nicht in Wolfsburg. Das ist zu großen Teilen, das haben wir ja in diesem Aufschrei im Kicker gehört letzte Woche. Christiansen muss weg. Er hat das Klima vergiftet. Er hat den Kader schlechter gemacht. Die Mannschaft funktioniert nicht. Christiansen musste jetzt auch gehen.
Ja, aber darf ich ganz kurz mal einhaken, weil also ich las dann die Meldung. Also wie ist der Bayer, ne? Daniel Bayer?
Ja, oder?
Bauer.
Ja.
Bauer. Daniel Bayer ist Spieler bei Augsburg gewesen.
Nee, ja, stimmt, genau. Ja. Bauer.
Also du siehst dann die Push-Mitteilung, Bauer und Christiansen müssen gehen und du siehst die Push-Mitteilung und denkst so, oh nein. Und das nächste Mal denkst du, wer? Okay. Wirklich, also diesen Trainer, den habe ich ja, ich habe sowohl den davor, den Paul, wie heißt er, Heide Simonis, ne? Heide Simonis.
Ja.
Und dann Daniel Bauer habe ich wirklich nur peripher mitbekommen. Der letzte, den ich so aktiv wahrgenommen habe, war Hasenhüttl.
Ja.
Und dann höre ich plötzlich dann, Sportdirektor Christiansen muss gehen und denke, wer? Ich kenne den gar nicht. Ich habe das null mitgekriegt. Also Shinzi Lords war doch vorher, ne? Und das aber wahrscheinlich jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Also das habe ich komplett gar nicht wahrgenommen.
Naja, also das ist ja vielleicht das strukturell erste Problem vom VfL Wolfsburg, weil wir uns ja bestimmt noch daran erinnern, wie wir uns lange Zeit lustig gemacht haben über die Trainerrochaden beim Hamburger Sportverein, mhm. wie viele Trainer da kommen und gehen mussten innerhalb von Jahren.
Ja.
Ich meine, Lukas hat es ja in der letzten Folge nochmal alles aufgezählt.
Ja, ich bin auch wirklich nicht gewillt, jetzt groß über den VfL Wolfsburg zu sprechen, nachdem wir es letzte Woche eine halbe Stunde gemacht haben.
Ja, ja.
Also wir haben ja letzte Woche gesagt, Hacking kommt, dann haben wir alle Hacking-Gags gemacht, dann haben wir es einmal analysiert, dann ist es nicht passiert und da siehst du einfach nur, wie schlecht gearbeitet wird in Wolfsburg am Mittellandkanal, ja. weil sie hätten natürlich die Notbremse, Mike war ja mhm. schon bei dem Bild des Zuges, auch wenn der in Wolfsburg nur alle paar Mal anhält, aber sie hätten die Notbremse ziehen müssen und am Montag Bauer, Bayer, egal wie er heißt, entlassen müssen und Christiansen auch. Sie haben eine weitere Woche im Abstiegskampf, das musst du dir mal vorstellen, im Abstiegskampf eine weitere Woche verschenkt, um dann 1-2 gegen den HSV zu Hause zu verlieren, um dann zu sagen, na jetzt kann Dieter kommen. Als wäre, und das noch metaphorisch, als hätte der Laden nicht schon letzte Woche gebrannt. Jetzt haben sie gewartet, bis tatsächlich die Fans das Stadion angesteckt haben.
So ist es. Und auch da hat es wieder der Rest der Republik nicht mitgekriegt. Also es ist, aber ich finde, du hast völlig recht, Lukas. Also wer sich für die genaue Analyse interessiert, der hört einfach die Folge von letzter Woche.
Ja eben, da ist ja schon alles gesagt.
Da ist ja alles gesagt.
Aber das haben wir doch, da muss man ja mal sagen,
ja?
Das haben wir sehr oft auch über Borussia Dortmund oder Bayern München gemacht.
Ja, aber das sind ja interessante Vereine.
Ach so, ja, stimmt. Ne? Das hatte ich jetzt.
Aber dann lass doch Borussia Dortmund, du hast es erwähnt. So, den FC Bayern, der spielt in seiner eigenen Liga. Das hat man zum Beispiel.
Kann man auch übrigens sagen, weil alle ja gesagt haben, ohne Harry Kane. Mhm. Ob das, ne, mal gucken. Mhm. Können wir die Folge Kane Pardon nennen?
Ja, selbstverständlich. Ja? Also, wenn Lukas das zulässt, der guckt ja schon wie so eine Kröte aus dem Tümpel, der ja gleich.
Ich hoffe, dass wir in der zweiten Hälfte dieses Podcasts noch was Besseres finden, aber bisher lasse ich das, da habe ich mir das schon mal notiert.
Die Kröte hat die Lefzen hochgezogen, bereit zuzubeißen.
Die Titelkröte.
Die Titelkröte. Das ist wirklich ein völliger Blödsinn. Also dann kommen wir doch mal zu Borussia Dortmund.
Warum?
Die beim FC.
Warum?
Naja.
Was ist denn da los?
Um darüber zu reden, dass der VAR eine besondere Rolle gespielt hat in diesem Spiel, denn es gab einerseits die Szene, in der Fabio Silva, Gott, ich bin ja heute wirklich der sehr späte
Fabio Silva.
Nein, der wurde ja vermeint, ich saß ja mit meinem Kumpel Christian Vogel, wir haben das Spiel geguckt, Vogel als BVB-Fan
mit polnischen tickte. Untertiteln, ne?
Vogel tickte komplett durch, weil Silva getroffen wurde von dem Kölner und schrie sofort, das muss doch Elfer geben und faul und was nicht alles. Und ich war sehr ruhig, weil ich das Gefühl hatte, nein, der Kölner war am Ball. Mit meinen Anusaugen habe ich das gesehen.
Ja.
Und dann gab es eine Überprüfung mit dem VAR und siehe da, der Kölner spitzelte den Ball weg, bevor er dann Silva traf. Also kein Foul, kein gar nichts. Da denkst du, aha, guck mal, VAR,
funktioniert,
richtig eingesetzt. Die Schlussphase war dann doch recht wild, denn Borussia Dortmund hat dieses Spiel über weite Strecken dominiert. Es war eigentlich im Grunde genommen auch Agmade Wiesen, es stand 2-0. Da ging nicht mehr viel, die Kölner waren ja auch dezimiert zu diesem Zeitpunkt. Plötzlich wurde es dann nochmal verrückter. Eigentlich auch Classic BVB, muss man sagen. Der Schlendrian setzte hinten raus ein, 1-2 aus Sicht der Kölner. Und dann flog ein Ball in den Strafraum der Dortmunder und Couch. Wie eine Couch-Potato sackte er durch den Strafraum und der Ball geriet ihm an die Hand. Er veränderte aber seine Flugkurve nicht, sodass der Kölner seine Aktion auch abschließen konnte. Gleichwohl muss man ja bei der aktuellen Regellage sagen.
Auslegung der Handspielregel.
Richtig, aber ne, es ist klar, also die Hand ging in dem Falle auch ein bisschen zum Ball. Couch hat auch eine seltsame Bewegung gemacht. Er guckte so komisch nach unten. Er guckte nach unten und dann kam der Ball quasi an die Hand oder die Hand an den Ball, je nachdem, wie man es will. Also das hätte auf jeden Fall Handspiel sein müssen. Oder sagen wir mal so, in 9,5 von 10 Fällen ist das immer Handspiel und Elfer, dann hätte es nämlich wahrscheinlich 2-2 gestanden aus der Kölner Sicht. Mhm. Deswegen waren die Kölner nach dem Spiel auch angepisst, denn der Schiedsrichter, ich glaube Daniel Siebert, richtig, hat auch kein Signal bekommen im Sinne von, ey, das müssen wir nochmal checken, da war was. Also da kam es gar nicht zum Einsatz des VAR und man stellt sich wieder einmal die Frage, Mike.
Nach der Verhältnismäßigkeit?
Ja, oder so. Oder genau. So. Ja.
Lukas, wir sind froh.
Welche Frage meinst du denn?
Ich bin persönlich froh hier in Berlin.
Oder machst du das jetzt wie in der Schule, weil ich nach unten geguckt habe?
Ja. Ich, dass du wie so ein Lehrer. Ich bin froh, genau, dass du überhaupt geantwortet hast.
Ja.
Also, ja, Lukas, bring uns doch mal zusammenfassen.
Wir reden wieder über den VAR. Mhm. Dortmund, Köln,
ja.
Hannover 96 gegen Greuther Fürth. Du siehst immer wieder Trainer, die sich aufregen dürfen, aufregen können und vielleicht sogar aufregen müssen. Kwasniok macht es alle zwei Wochen. Mhm. Also der hat wirklich eine, der und Eugen Polanski haben eine Privatfehde laufen mit dem VAR, die nur noch getoppt wird von dem puren Hass von Philipp Köster. Heute Morgen bei Radio 1 im Kommentar um 6.34 Uhr komplett auf Temperatur gewesen. Ja, VAR abschaffen. Also er hat 9 Jahre VAR in, weiß ich, 90 Sekunden geballt.
Ja.
Also Zeiger und Köster, ja. Kwasniok, das sind ja alles Riesengegner des VAR.
Ja.
Und sagen wir mal so, der VAR sorgt nicht dafür, dass deren Argumente entkräftet werden, dass diese Stimmen leiser werden und dass sich die Fanseele beruhigt. Ja. Jetzt haben wir wirklich ein Wochenende, wo man wieder über den VAR sprechen muss, plus über den Protest oder, naja, den Vandalismus, wie kann man es denn nennen?
Die das Vulkangruppe, die in Münster quasi da den Stecker gezogen
hat. Genau, die Vulkangruppe in Münster, die zwei Vermummten, die da rüber geklettert sind, gesagt haben, okay, Elfmeterüberprüfung für Hertha BSC, da ziehen wir dem VAR den Stecker. Und dann gibt es halt diesen schwarzen Bildschirm. Ich finde, das haben sie übrigens, das hat der Schiedsrichter souverän gemacht, dass er einfach sehr gut mit dem Keller kommuniziert hat, dann gesagt hat, meine Kollegin hat das entschieden. Dann war klar, ich verlasse mich jetzt auf die Guideline. Also es war eigentlich sogar ein gutes Beispiel dafür, wie der VAR funktioniert, weil es war eine Fehlentscheidung in dem Fall, natürlich auch mit der blau-weißen Brille drauf geschaut, aber es ist wieder ein Thema und das ärgert mich, weil wenn sie uns schon, so wie es Philipp Köster sagt, den Moment des Torschreis nehmen,
ja,
weil man nie weiß, zählte das jetzt oder nicht, dann muss es doch wenigstens funktionieren oder eine einheitliche Linie geben. Oder, da frage ich mich auch, was ist mit der Verhältnismäßigkeit?
Ja, ja, aber das ist, letztlich ist es doch genau der Punkt. Also, ich bin jetzt gar kein Gegner des VARs, aber du kriegst natürlich jede Woche, wie Lukas gerade schon gesagt hat, Argumente dagegen.
Ja.
Und da muss man einfach mal ganz klar sagen, das deutsche Schiedsrichterwesen ist in einer absoluten Qualitätskrise.
Mhm.
Das findet zum großen Teil sichtbar auf dem Platz statt, aber es findet vor allem auch natürlich abseits des Platzes,
ja,
und wir haben ihn ja nur noch dieses Jahr oder in dieser Saison, im Kölner Keller statt. Und das ist letztlich…
Wo geht das nochmal hin? Ist das dann Frankfurt? Nach
Frankfurt,
ja,
ne?
Ja, genau. Ja.
In Frankfurt, im 30. Stock.
Ja.
Und das ist natürlich die Vergleichbarkeit von Entscheidungen. Auf einem Spielfeld ist eine Grätsche mit offener Sohle, die den Knöchel trifft, eine gelbe Karte. Auf dem anderen Spielfeld ist es eine rote Karte. Schlotterbeck hätte, glaube ich, 2 rote Karten bereits irgendwie eigentlich bekommen müssen, die er nicht bekommen hat.
Ja.
Wer? Schlotterbeck.
Danke. Und insofern, also das ist wirklich die dringende Aufgabe des DFB, entweder den Laden wirklich dicht zu machen und den Schiedsrichtern auf dem Platz wieder mehr zu vertrauen, wobei ich glaube, dass du den VAR nicht mehr zurückholen kannst.
Also ich bin ja auch gerade dabei, meinen Keller ein bisschen zu entrümpeln.
Ja,
das ist
aber
ja eine große Chance. Das ist ja eine große Chance, wenn man umzieht, dass man nicht alles mitschleppt, dass man ganz klar sagt, was kann in die Tonne,
ja,
was kann ich vielleicht da lassen, was kann ich verschenken, was nehme ich mit in die jetzt Belle Etage. Was mache ich, wenn ich jetzt im Frankfurter Skyline Plaza sitze und nicht mehr im Kölner Keller? Was nehme ich mit? Da müsste man sich doch von 1-2 Altlasten bei diesem Umzug befreien können, wenn nicht sogar müssen.
Aber ist auch sehr lustig, die Vorstellung, weil du gerade diese Analogie ziehst.
Ja.
Meinst du in dem Kölner Keller, weil das einfach normal ist in Kellern, so neben den, wo die da sitzen an ihrem Bildschirm, im Hintergrund steht schon so ein altes Bügelbrett, ein Bobbycar.
Ja, so ein kaputtes Bonanza-Rad.
So eine ganze DVD-Box. Ja. Solche Sachen, da steht einfach alles da, weil immer irgendwelche Leute das, weil der nicht abgeschlossen ist, stellen die das dann auch da rein.
Bei Kleinanzeigen wird das dann.
Der Kölner Keller. Ist einfach alles vollgestellt mit so Zeug.
Ja.
Fände ich schön, irgendwie altes Messerset und so.
Aber Mike hat recht, das Schiedsrichterwesen in Deutschland ist in einer so krassen Krise, dass sie schon überlegen, Dieter Hecking als Obmann zu verpflichten.
Ja, wobei, genau, also man hat jetzt wirklich irgendwie das Gefühl, dass der Kölner Keller irgendwann mal als eine Art, sagen wir mal, Gehhilfe eingeplant war, beziehungsweise der VAR, und dazu geführt hat, dass sie irgendwann nicht mehr selbstständig laufen können, weil sie sich nur noch auf diesen Rollator VAR stützen und nicht mehr in der Lage sind, selbstständig zu gehen. In dieser Situation befinden wir uns ein bisschen, dass sie also zur Unmündigkeit erzogen wurden. Und die Schiedsrichterkrise mag aber möglicherweise auch ein bisschen woanders herkommen. Das hat in gewisser Hinsicht auch ein bisschen mit der Krise in der Politik zu tun, dass nämlich in der Peripherie immer weniger sich das antun. Also kann es auch damit zu tun haben, dass auf den ganzen Kreisligaplätzen und so es immer weniger Leute gibt, die sagen, ich tue mir das an. Weil du natürlich irgendwie bei jedem vierten, fünften Spiel kriegst du als Schiedsrichter, wenn du nicht nur beschimpft wirst, kriegst du richtig aufs Maul und so, dass du auch einfach in der Breite immer weniger hast, die sagen, ich gebe mir das. Denn du fängst ja nicht als Bundesliga-Schiedsrichter an, genauso wie du natürlich nicht als, als Politiker im Bundestag anfängst, sondern auf dem Kommunalen.
Bei manchen hat man das Gefühl, sie fangen im Bundestag an.
Jeder, der mal Fußball gespielt hat in einer der unteren Ligen in Berlin, und da kann ich nur aus meiner Sicht sprechen, auf dem Land ist es ja mitunter auch so, aber gerade in Berlin und Spiele miterlebt hat, die abgebrochen wurden, weil die gegnerische Mannschaft inklusive sogenannter Fans, also Verwandtschaft und Freunde am Rand, einen Schiedsrichter bis in die Kabine verfolgen, der sich dann da einsperrt und auf den Mannschaftswagen der Polizei wartet, weiß, dass das kein Job ist, den man machen möchte.
Genau.
Für, weiß ich nicht, was sind das, 12 Euro Aufwandsentschädigung?
Ja, irgendwie, genau.
Also für Anfahrt und Verpflegung.
Genau, da muss man also wirklich eine gute Portion Masochismus mitbringen oder Liebe zum Fußball und zum Sport, um sich das anzutun. Und das ist natürlich dann, zumindest in meiner Perspektive, auch Teil des Problems.
Man muss ja sagen, es gibt ein paar Sachen, die es nicht mehr gibt im Fußball. Es ist gut, dass es den VAR gibt. Man kann kein Weltmeister mehr werden, indem man ein Tor mit der Hand erzielt. Es gibt kaum noch Schwalben im Strafraum. Es gibt relativ wenig Tätigkeiten. Das ist ja eine gute Entwicklung im Fußball. Und auch die dazugehörige Kapitänsregel ist eigentlich im Großen und Ganzen auch sehr, sehr angenehm, dass es keine Meckereien mehr, keine Rudelbildungen rund um den Schiedsrichter und all diese Geschichten gibt. Ja. So, das tut dem Fußball, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ganz grundsätzlich würde dem Fußball auch gut tun, wenn es insgesamt gerechter zugehen würde. Das Problem ist nur, wenn man keine Linie hat und nicht genau weiß, ist es jetzt ein Tor, dann dauert es minutenlang, das kann ich total verstehen, dass einem die Emotionen da geklaut werden, dass das nervig ist. Meiner Meinung nach ist es die Folge dessen, dass, also wenn du Technik haben willst, dann wirst du halt eben auch solche Situationen haben. Aber das Ärgerliche ist halt wirklich, dass von jedem Spieltag an alles immer irgendwie neu ist. Und wie gesagt, ich habe es eben gesagt, Schiedsrichterwesen absolut in der Krise in Deutschland. Das wird die große Aufgabe sein des DFB für die neue Saison, tatsächlich jetzt mal eine Linie in diesen VAR, in die Entscheidungen zu bekommen, sodass jeder, der da unten im Keller sitzt oder oben im Turm oder wo das auch weitergeht mit dem Kölner Keller, wirklich genau weiß, wann er eingreifen muss, wann er dem Schiedsrichter auf dem Feld irgendwas sagen muss, wann er laufen lässt. Und ich glaube, wenn das nicht funktioniert, dann werden wir nie eine Akzeptanz für den VAR bekommen.
Ich möchte aber an dieser Stelle mich dafür einsetzen, dass dieser Turm in Frankfurt der Ahlenfelder Turm genannt wird. Denn wenn einer weiß, wie man mit 2-3 im Turm noch vernünftig ein Fußballspiel zu Ende bringt.
Sehr richtig.
Dann doch
oder Ahlenfelder. Vorzeitig. Oder
also
vorzeitig.
Es muss der Ahlenfelder Turm sein. Ja. Und dieses sehr gute Plädoyer von Mike geht übrigens fast nahtlos über in das, was Julian Nagelsmann, ich spoiler jetzt schon mal ein bisschen, gesagt hat. Der hat sich ja nicht nur über seine Kaderpläne und seine Aufstellung zur WM geäußert, sondern er hat sich ja wirklich fast zu allen Themen äußern dürfen. Beim Kicker, es ging los mit den Olympischen Winterspielen und endete mit Trump und Infantino.
Das ist doch ein schöner Teaser. Guck mal, wenn Sie sich für diese Sachen interessieren, und ich gehe fest davon aus, dass Sie sich dafür interessieren, dann hören Sie gleich die große Kicker-Interview-Analyse mit Lukas Fuhlsang. Da bin ich dabei, du.
Ja, du hast dich um eine sehr gute Pointe gebracht.
Ah, oh ja.
Dich selbst.
Ich mich selbst.
Ja, weil,
was habe ich denn?
Oder machst du jetzt?
Nee.
Was wär's denn gewesen?
Die hier sehr gute Pointe, wir schließen an, da ist der echte Cliffhanger. Die sehr gute Pointe mit Micky Beisenherz und Julian Nagelsmann nach der Werbung.
Mein MML.
Jetzt geht's erstmal um Krypto.
Ja.
Und zwar wissen wir ja alle, dass der Kryptomarkt total in Bewegung ist. Und zwar
ja, ist ja genau wie ich.
Genau wie ich.
Ne? Ja, Panterei, ja. Alles fließt.
Ja, sicher. Naja, also wir wissen, unsere Welt ist im Wandel. Alles ist irgendwie in Bewegung. Und da denkt man sich, weißt du was, ich kann ja jetzt auch nicht die ganze Zeit hier zu Hause sitzen mit meinem Sparstrumpf. Bisschen jiggeln und wiggeln muss ich ja auch. Und deswegen kommt jetzt Bison gelegen, denn damit handelst du einfach, egal wo du bist. Ein paar Klicks, mehr braucht es ja nicht. Intuitiv kannst du das Ganze bedienen und in Sekunden bist du investiert. Ne? Du hast,
hast du volle Kontrolle?
Yes, ja, also wenn ich also mit Bison ja. Ansonsten nie. Und deswegen habe ich ja Bison, damit ich einmal in der Woche volle Kontrolle habe. Und zwar überall. Und die Sicherheit ist made in Germany. Das ist Bison. Die App ist einfach und zuverlässig. Intuitives Design, modernste Technologie und eine eigene Infrastruktur, die ermöglichen einen schnellen und sicheren Einstieg in Bitcoin und Krypto.
Jetzt frage ich mich, ich bin ja dann Krypto-Einsteiger, ja?
Ja, richtig.
Ist das denn nur so für Techies und Nerds oder auch für mich so als Otto-Normal-Bitcoin-Einsteiger?
Nee. Das ist also, es wird ja gerne für die Diversifizierung des Portfolios genutzt. Also es ist ideal für Krypto-Einsteiger und aber auch erfahrene Trader.
Ja.
So, Lukas, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten.
Bison gehört übrigens zur Börse Stuttgart Group. Mhm. Ist also, du hast ja eben schon gesagt, made in Germany.
Genau.
Ist ein verlässlicher Partner. Ja. So viel kann man auf jeden Fall schon mal sagen.
Die haben mehr als 160 Jahre Erfahrung. Also jetzt nicht mit Bitcoin, weil so lange gibt es die noch nicht, aber die Börse Stuttgart Group hat mehr als 160 Jahre Erfahrung.
Und deswegen können wir euch das natürlich ans Herz legen und sagen einfach mal jetzt die Bison-App downloaden. Und mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 Euro in Bitcoin erhalten. Ganz einfach, kostenlos, überall da, wo man Apps runterlädt.
Ja, oder im Web registrieren, dann kannst du das Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Mit der Eingabe des Codes erhältst du dann direkt den Willkommens-, also Begrüßungsgeld quasi, den Willkommensbonus. Ne?
Wie das alles funktioniert, packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Sicher.
Und dementsprechend also, wenn Bitcoin, dann Bison.
So ist es.
Und dann sind wir schon beim Thema, wenn anziehen, dann Olymp, ne?
Ja, selbstverständlich. Also wir sind ja jetzt wieder in dieser Phase, in der die Menschen nicht mehr nur ins Office gehen, sondern auch gerne mal raus. Ne? Da legt man sich, was weiß ich, das Tablet oder das Notebook auf den Schoß im Park, weil das Wetter so schön ist, weil da draußen natürlich irgendwie auch attraktive Menschen sind. Und dann ist ein Olymp-Hemd, das Outfit von Olymp natürlich perfekt, denn du bist einerseits im Office formal sehr gut gekleidet und draußen machst du dich aber auch nicht zum Nappel, wenn du da sitzt mit deinem Olymp-Hemd, denn es gibt ja unter anderem da ja auch die 24-7-Shirts, die sind bequem wie ein T-Shirt und gemacht für wirklich jeden Anlass. Ne? Also du kannst einerseits Meeting und Business-Trip, da bist du gut angezogen und dann gibt es aber gleichzeitig ja den Feierabend-Sprint zur Bahn, da, weißt du, wie grob. Jetzt bin ich fern. Und, aber weil du das Olymp 24-7-Shirt trägst, da siehst du wenigstens verdammt gut aus, wenn du dich bewegst. Oder wenn du in den Park sprintest, weil du sagst, so, ich will jetzt hier sitzen, bevor die anderen mir den Platz auf der Bank wegnehmen.
Olymp, da bekommt man wirklich den Total Look. Und zwar von Polos, Overshirts, Business und Casual-Hemden bis hin zur Hose.
Ja.
Also insofern, das ist ja quasi, wenn ich jetzt hier... Also das gilt, das ist alles.
Ab sofort, ja. Also Matthew McConaughey schwört darauf und deshalb trifft ja auch Hollywood-Charisma auf klare, smarte Looks. Es ist ein echtes, perfektes Match.
Mit Olymp siehst du eben, wenn du jetzt im Sommer mit deinem Hemd vor die Tür gehst, weil es irgendwie 25 Grad plötzlich hat, eben nicht aus wie Michael Douglas in Falling Down, sondern wie Matthew McConaughey in, sagen wir mal, The Gentleman, oder?
Ja, richtig, sehr gut. Danke,
das
Lukas.
Sehr gut gesagt.
Ja, so ist es aber auch, ne?
Und apropos sehr gut, wer sehr gut aussehen möchte, geht auf olymp.com. Mhm. Dort gibt es einen 10-Euro-Gutschein bei Newsletter-Anmeldung.
Ja.
Da könnt ihr also schon mal ein bisschen rumgucken, was euch gefallen könnte und dann einfach zuschlagen unter olymp.com.
Mein MML.
Jetzt habe ich vergessen zu sagen, dass Olymp mit Y geschrieben wird.
Ja, das reicht mir nach. Pass auf, sag's nochmal, wir schneiden's rein.
Mit Y.
Ja. Ach, Leute, so,
hier,
wir haben,
der Gag.
So, jetzt,
der Gag. Pass auf, mittendrin. Also, wir gehen nochmal zurück. Man muss die Leute ja ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, Julian Nagelsmann gab dieses 8-Seiten-Interview im Kicker zur Lage der Nation. Der sprach, also es begann wirklich Olympische Winterspiele, es endete bei Trump und Infantino. Dazwischen ließ er sich überraschend tief in die Karten schauen und beantwortete aber auch wirklich jede Frage. Unter anderem ging es um die Modernisierung des Fußballs. Und jetzt pass auf, jetzt kommt eine Frage bzw. eine Antwort wie aus einem Simpsons-Sketch. Was für Ideen hätten Sie noch, Herr Nagelsmann? So, ich habe 1000 verschiedene Ideen.
Ich habe 1000
verschiedene. Und da kommt natürlich die Frage, Micky.
Ja, welche denn?
Und dann, Ihr Nagelsmann steht auf, verlässt den Interviewraum, geht in den Keller und war nie wieder gesehen. Nein, aber er, also um das kurz zusammenzufassen, er hat zwei Ideen, er möchte eine Netto-Spielzeit ab der 80. Minute, damit dieses ganze Geschiebe, Gewürge, Gefalle und nicht mehr aufgestehe endlich aufhört. Und er möchte statt einer gelb-roten Karte eine Zeitstrafe. Sozusagen, weil er sagt, statt einer fünften gelben, er sagt, wenn jemand für ein Vergehen eine fünfte gelbe erhält, dann hat die Mannschaft, gegen die er das Foul begeht, nichts davon, aber der nächste Gegner. Wenn ich aber mit Zeitstrafen arbeite, dann wird sozusagen die Mannschaft in dem Spiel bestraft und die andere quasi belohnt. Oder
ist doch erstmal eine gute Idee.
Das sind zwei von 1000 Ideen. Es ging aber eigentlich, und deswegen war es auch in den Medien von Süddeutsche bis, überall, von Süddeutsche bis Spiegel, es war ein Riesenthema.
Praline, von Süddeutsche bis Praline
bis wurde es gehandelt. Bis Bussibär und Dicke Busen. Überall war es Thema vergangene Woche.
Ist das ein Magazin, Bussibär und Dicke Busen?
Nein, es gibt Dicke Busen, das Magazin.
Ja, ich weiß, aber ist okay.
Okay.
Ist, dass er sehr früh, also 3 Monate vor Turnierbeginn, sich sehr nachhaltig auf eine erste Elf festlegt und ganz klar sagt, und das ist, darauf haben wir schon die ganze Zeit angespielt, Leon Goretzka ist neben Pavlovic mein Mann für die Zentrale. Wie habt ihr das aufgenommen? Also ich weiß, der Kollege Christoph Knehr in der Süddeutschen war außer sich. Also er hat, glaube ich, 2 beißende Kommentare geschrieben mit einem Artikel mit der Überschrift »Das Gegenteil von Kompanie«. Und der zweite, glaube ich, Julian Nagelsmann versucht sich an der Quadratur des Goretzkas.
Ja, also ich habe das zunächst einmal mit einem gewissen Befremden aufgenommen, dass man sich, also jetzt mal im Allgemeinen, dass man sich so früh vor dem Turnier festlegt, vor allen Dingen von jemandem kommend, der ja vorher die ganze Zeit rumprobiert hat. Also der ja bis zum heutigen Tag noch keine Stammformation gefunden hat und noch nicht mal im Ansatz den Anschein erweckt hat, da könnte sich also grob etwas herausformieren, um dann aber jetzt in dem Kicker-Interview zu sagen, also ihr könnt machen, was ihr wollt, aber eine Sache steht schon mal fest, der Goretzka spielt immer.
Ja.
So, und wir, ne, das ist ja kein Geheimnis, wir lieben Leon Goretzka, ja, so. Also menschlich, aber auch sportlich ist Leon Goretzka für mich einer der Gewinner auch dieser Saison, wie der sich aus dem absoluten Niemandsland zurück in den erweiterten Stamm des FC Bayern gespielt hat. Das ist natürlich insgesamt eine wirklich absolut bemerkenswerte Entwicklung. Gleichwohl muss das ja nicht bedeuten, dass man deshalb bei einer Weltmeisterschaft in den USA zur Startelf gehört.
Also als allererstes muss man mal sagen, es ist das Ende des Leistungsprinzips.
So, das ist doch schon mal ein Einstieg. Danke, oder? Mike. Sehr gut.
Fantastisch.
So. Das war Fußball MML.
Ja, nein. Super.
Nein, und normalerweise würde ich sagen, wir haben diese Diskussion vor einer WM.
Das war jetzt so ein Edmund Stoiber-Einstieg. Es ist ja so. Und normalerweise würde ich sagen.
Okay.
Sicherlich. Also,
normalerweise haben wir immer vor einer WM genau diese Diskussion.
Ja, ne? Natürlich.
So. Ist der Kader gut genug? Werden wir damit Weltmeister? Mhm. Was macht der Bundestrainer da?
Ja.
Ich erinnere an 2006, da fing das schon an, ne? Dass Jürgen Klinsmann nicht alle Tassen im Schrank hatte und so weiter.
Nicht alle Tatzen am Honig.
So, und danach haben wir eigentlich bis zur WM.
Wie so ein Großwildjäger, der hat nicht alle Tatzen im Schrank.
So. Und danach haben wir aber immer. Aber immer eine piekfeine WM oder ein piekfeines Turnier gespielt.
Ja.
Das ist aber jetzt seit 2 WMs nicht der Fall.
Das ist korrekt, das vergisst man auch so ein bisschen, ja.
Aber hat Julian Nagelsmann mit diesem Interview nicht einfach dafür gesorgt, dass wir die Diskussion früher führen und damit sozusagen die Zeit unmittelbar vor der WM entlastet?
Nagelsmann, dieser geniale Stratege, ne? Ja.
Ja.
Aber so, also deshalb. Mich haben 2 Sachen gewundert dabei. Zum einen dieses klare Statement mit Goretzka und zum anderen, dass er eigentlich, wenn man es ganz genau liest, schon klar gesagt hat, das ist meine Startelf, dahinter gibt es noch 3, 4 andere Kandidaten und alle anderen sind nicht in Form.
Ja.
Oder
ja.
passen gar nicht in meinen Kader ja. und müssen mhm. sich ziemlich anstrengen. So, ja. fangen wir mal vorne an. Ich habe mal die Mannschaftsaufstellung vorne, ne? mir angeguckt. Also, wenn man dem Interview folgt, spielt er bei der WM mit Baumann im Tor, Kimmich auf rechts, mhm. Tah, Schlotterbeck in der Innenverteidigung, mhm. Raum auf links, mhm. Pavlovic und Goretzka im Zentrum, vorne Musiala, Gnabry, Wirtz und Havertz. Mhm. Das klingt gar nicht so schlecht, mhm. es ist aber natürlich auch eine Aufstellung, die sich die Realität extrem zurechtbiegt, mhm. weil er ja sich, also es ist ja nicht nur die Abkehr vom Leistungsprinzip, sondern man sagt auch, diese Spieler sind mein Gerüst. Und bei mindestens zwei davon, nämlich Musiala, auch wenn er jetzt sein erstes Tor ja. nach dem Comeback geschossen hat, plus Havertz, weißt du ja gar nicht, in welcher Form die sind in ja. drei Monaten. Die waren ewig lang verletzt. Also er
das
hält
weißt
ja
du übrigens bei Gnabry, egal ob er verletzt ist oder nicht, auch nicht, in welcher Form
ja,
er ist.
Ja, bei Gnabry habe ich fast Angst, dass wenn der einbricht, er einfach Sané auf die Position nachnominiert. Mhm. Weil das ist ja, es ist ja nichts mehr unmöglich. Also es ist ja, ja auch, jetzt pass auf, ja, da ist es wieder. Es ist ja die Rückkehr zu dieser 95-96er Generation.
Nein.
Nein, es ist, also es ist doch absurd. Also es ist die Abkehr vom Leistungsprinzip, aber er sagt auch klar, Havertz ist eigentlich bei mir gesetzt, Musiala ist mhm. gesetzt und man weiß überhaupt nicht, wie entwickelt sich das ja. mit dieser Mannschaft. Also sich so früh nicht, also er hat sich ja nicht nur in die Karten schauen lassen, er hat die auf den Tisch gelegt so früh mhm. und hat damit extrem viel Angriffsfläche, einfach ganz viel Angriffsfläche bietet er damit. Und auf der anderen Seite stößt er natürlich den restlichen Kandidaten, und davon gibt es ja einige, komplett vor den Kopf.
Und wie sehr hasst Julian Nagelsmann eigentlich den VfB Stuttgart?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, denn Angelo Stiller spielt da offensichtlich keine größere Rolle.
Naja, Undaf, Stiller, Mittelstädt.
Auf Undaf wäre ich ja jetzt direkt gekommen. Genau, ja. Mittelstädt natürlich auch, hat ja vor der EM und während der EM ja eine gute Rolle gespielt, ist jetzt irgendwie auch komplett raus, hat man das Gefühl. Was ist mit Führig? Auch so ein Kandidat?
Ja, dazu das wunderbare Zitat. Wir schauen natürlich die Spieler an, wobei ich Ihnen ganz klar sage, dass ich in den 4 Monaten keinen Spieler neu kennenlerne. Ich kenne sie in- und auswendig. Wenn ich nach Stuttgart fahre, weiß ich ganz genau, was ein Angelo Stiller und ein Dennis Undaf spielen. Das ändert sich nicht mehr. Und das ist auch bei Niklas Füllkrug so.
Mhm. Hm. Okay.
Okay, und da sage ich so, und dann folgt ja noch eine Analyse für Nick Woltemade.
Ja.
Für Lennart Kahl und für Said Elmhaler.
Ja, genau.
So,
ja.
Und bei allen, also wenn man das wirklich mhm. einfach sich Wort für Wort durchliest, sagt man, er hat ja nicht Unrecht. Also bei den Stuttgartern, das ist so, das steht auf einem Blatt, weil ich nicht verstehe, wann diese Abkehr und warum diese Abkehr von Angelo Stiller
ja.
als Partner von Pavlovic stattgefunden hat.
Ja.
Weil wenn man sich schon dazu hinreißen lässt, aus der Not dieses Flickenteppichs heraus zu sagen, ich habe keinen adäquaten Rechtsverteidiger, das muss Joshua Kimmich spielen. Mhm. Dann aber das erfolgreichste Mittelfeldduo Deutschlands einfach auseinanderreiße, weil Pavlovic und Kimmich sind die Garanten dafür, ja. dass bei den Bayern im Maschinenraum alles gut ineinander läuft. So, wenn ich das schon tue, wenn ich sage, Kimmich geht nach rechts, Pavlovic spielt in der Mitte, aber dann mit Goretzka, dann verstehe ich nicht, warum Angelo Stiller kein Faktor mehr ist, warum auch Anton Stach kein Faktor ist, der mhm. eine wahnsinnsgute Saison bei Leeds United spielt.
Ja.
So, das ist das eine. Also Stuttgart verstehe ich nicht und bei den anderen aber, Nick Woltemade, mhm. dem er ja nur eine ordentlich bis gute U21-EM bescheinigt und dann sagt er, er ist ein junger Spieler. Man sieht ja auch, dass er ein bisschen struggelt. Oder auch Lennart Kahl oder eben Said Elmhaler. Da denkt man, ja, das ist in der Analyse gar nicht so falsch.
Mhm.
Aber warum macht er das jetzt ohne Not zu diesem Zeitpunkt so öffentlich?
Ja.
Muss man da nicht mal nachdenken, was das mit den Spielern macht? Also,
will er was rauskitzeln möglicherweise?
Aber tust du das? Also kitzelst ja, du mit diesen Aussagen raus oder stößt ja. du ihn so sehr vor den Kopf, dass die sagen, okay, dann brauche ich mich auch gar nicht mehr anstrengen.
Das ist halt die Frage, ne? Also das kennt man ja so ein bisschen das Prinzip Uli Hoeneß. Wenn er öffentlich irgendwie Leute in den Senkel gestellt hat, dann war es nicht zuletzt auch deshalb, um ihnen A, so ein bisschen die Flausen aus dem Kopf zu treiben, dass sie sich selber nicht zu sehr überhöhen oder den Hype glauben und dann auch Leistungen zu provozieren, also zu schauen, wer von denen ist ein Charakter, der sagt, so fick dich, jetzt erst recht. Weil nur so, wenn man die positive Lesart wählt, kann ja das intendiert sein. Also anders kann ich es mir ja kaum vorstellen. Weil was würde es nämlich sonst bringen? Weil sonst wäre es nämlich genauso, wie du es beschrieben hast, dass sie sagen, ja, da kann man es ja gleich sein lassen.
So ein bisschen hat ja Undaf so reagiert, genau. auf dieses Interview, ja. zu Recht auch, wie ich finde.
Ja.
Ja, es ist schwierig. Man weiß nicht so ganz genau, was das eigentlich soll. Mhm. Also erstmal sich überhaupt so tief in die Karten blicken zu lassen, jetzt kann man das betrachten und sagen, ist mutig. Mhm. Kann man auch sagen, ist völliger Stuss. Mhm. Das Zweite, was halt immer irgendwie so durchblickt, ist das, was ich gerade schon gesagt habe, was ist eigentlich mit Leistungsprinzip?
Ja.
Und das Dritte ist eigentlich, was ist eigentlich mit Überraschung? Also wir spielen zwei wirklich schlechte WMs und setzen auf im Grunde genommen hier die 95er, 96er Generation, statt einfach herzugehen und zu sagen, okay, es ist jetzt zweimal wirklich schief gelaufen, Deutschland und die Fußball-Weltmeisterschaft. Ich probiere mal was Neues.
Ja.
Und ich probiere mal was Neues ist ja dann wiederum etwas, was auch die Bundesliga nicht kann. Wir sind die Liga, die Talente am allerwenigsten in ganz Europa einsetzt, dem Nachwuchs mehr oder weniger keine Chance gibt. Das sieht man jetzt in der Nationalmannschaft ganz offensichtlich auch. Und wir gehen dann auch noch her und nehmen unsere besten Spieler nicht mit. Und das wiederum finde ich ehrlicherweise schwierig.
Ja, es ist, also wenn man sich einfach die Aufstellung in der Offensive anschaut, also wenn er wirklich mit Havertz, Gnabry, Musiala und Wirtz spielen möchte, dann versucht er eine Vierer-Offensive mit zwei Flügelstürmern, einem Zehner und einem Mittelstürmer, die nur aus Zehnern besteht.
Ja, genau.
Das sind alles eigentlich baugleiche Typen, die alle in die Mitte drängen, diesen Zehnerraum, wie es mittlerweile ja modern heißt, diesen Zehnerraum besetzen wollen. Da wäre es doch schön, einfach einen leicht bekloppten, so einen leicht bekloppten Flügelstürmer, so im Geiste Mario Baslers, Lukas Podolskis, also jemand, der auch mal was anderes wagt. Und dann wäre doch klar zu sagen, ich nehme Lennart Kahn mit. Also auch wenn der bei den Bayern jetzt nur noch alle zwei Spiele 40 Minuten zum Einsatz kommt, ist das für mich mehr, als wenn er jetzt bei Bayer Leverkusen Stammspieler ist. Kann er ja sagen. Er kann
kommt
ja
auf jeden Kahn Fall mehr zum Einsatz als Goretzka.
Ja.
Ja, naja, Goretzka natürlich hat gegen Gladbach sehr gut gespielt und einen Wahnsinns-Chipball auf Luis Diaz gespielt.
Fantastisch.
Also das also zwei geile Reaktionen von Goretzka, so ist er dann eben auch. Super Spiel gegen Gladbach. Diesen Chipball, wie ihn sonst Kimmich nur spielt, also genau, diesen Lupfer in den Lauf von Luis Diaz, der ihn dann nur noch reinknallen muss. Und auf der anderen Seite sagte er dann in einem Interview, er war von den Aussagen von Julian Nagelsmann in dem Kicker-Interview nicht überrascht. Und wortwörtlich, ich habe ja auch die ganze WM-Qualifikation gespielt.
Ja.
Naja. So, also er war nicht überrascht, Julian Nagelsmann war nicht überrascht, aber man muss doch ganz klar sagen, wenn ich in der Offensive so ein bisschen so den X-Faktor suche, das Besondere, dann nehme ich entweder Said Elmaler mit oder Lennart Kahl und stärke den jetzt auch den Rücken und sag nicht, der Lennart struggelt gerade ein bisschen, der wird jetzt auch weniger Zeit haben auf dem Platz, weil Musiala zurück ist. Und bei Said Elmaler sagt er ja, ich finde, dass er es bei uns im November ordentlich gemacht hat, er hat ihn ja erst hochgezogen, um ihn dann wieder zu degradieren. Und dann sagt er, aber es ist nochmal ein Unterschied, ob du bei Bayern oder Köln bist. Said muss den Anspruch haben, dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt, aber er spielt 50%, das ist zu wenig. Und da waren die Kölner direkt wieder vor den Kopf gestoßen, weil Kwasniok und ein paar andere gesagt haben, und zu Recht auch, ich lasse mir doch jetzt nicht meine Aufstellung vom Bundestrainer diktieren.
Ja, ist richtig. Und da wird man sich natürlich beim FC Köln auch insofern bedankt haben, als Julian Nagelsmann da jetzt natürlich zusätzlich Unruhe reinbringt, weil du dir vorstellen kannst, dass Said Elmaler oder Team Said Elmaler jetzt erst recht dem Trainerteam auf den Füßen steht und sagt, jetzt sieh mal zu, dass unser Junge regelmäßig spielt, sonst fährt er nicht mit zur WM, du tickst wohl nicht richtig. Also und das da muss ist auch das Letzte, was sie gebrauchen konnten.
Eine Sache habe ich auch natürlich mit großem Interesse gelesen, nämlich dem Satz, dass Leon Goretzka unter anderem deshalb ja mit soll, weil er kopfballstark ist und weil der Mannschaft Kopfballstärke fehlt. Und da muss ich natürlich sagen, das ist aber auch wirklich ein Affront gegen mich, weil wer hat denn schon zu Beginn dieser Saison gesagt, Ragnar Ache muss mit in die Nationalmannschaft?
Aber der kann jetzt schwierig im Sechserraum die Bälle wegköpfen. Viel interessanter ist, dass es ja eine Analyse gab. Also es haben sich natürlich auch viele der Fußballbeobachter auf nach diesem Interview gemeldet bei Twitter, unter anderem Plättigol.
Natürlich.
Aber auch Niklas Levinson von Calcio Berlin, der ja ein Riesenfan von Anton Stach ist.
Ja.
Und da geht's dann wirklich auch in die Zahlen und so ein bisschen in die Realitätsverdrehung, sagen wir mal, des Bundestrainers, der sagt, wir hätten gegen Nordirland nicht gewonnen, wenn Leon Goretzka nicht 60 Bälle weggeköpft hätte. Mhm. Der ist wahnsinnig kopfballstark. Und dann haben die natürlich sofort die Statistik rausgeholt. Also Anton Stach in der Premier League gewinnt 60% seiner Kopfballduelle auf 90 Minuten. Leon Goretzka 34,9%, was ein Riesenunterschied ist. Also es ist auch so ein bisschen, wie die Welt, ne? Witzige Dingsbums.
Ja, genau, so hat es richtig. Ja, das war so ein sehr schönes Andrea Nahles.
Das und wenn ich das höre, dann ist es aber auch ein bisschen, wie damals ein schon Pipi aus Lindeberger sagte, aber wie du willst. Und das ist, ich mach's mir, wie es euch gefällt.
Du weißt aber, dass das ein Zitat war, weil wir das vor 6 Wochen oder so mal hatten, ne?
Nein.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich
noch nicht.
Das
nicht. Weiß noch nicht mal mehr, was vor 6 Tagen passiert.
Deswegen habe ich es doch mit Absicht nochmal aufgeführt.
Kann ich mich nicht dran erinnern, hat nicht stattgefunden, da war ich nicht dabei.
Ich mache mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. So ist das ja ein bisschen. Mhm. Weil dann ist, und dann bist du als Bundestrainer plötzlich eine Situation, wo du Dinge erzählst in einem offiziellen Interview, die widerlegt werden können. Na, mit einfachen Statistiken und Zahlen. Und das wird dann gefährlich. Und da muss man einfach nochmal im Großen und Ganzen, auch wenn ich sage, er hat in der Analyse bei Nick Woltemade, der ja struggelt, wie er sagt.
Ja, doch.
Hat er ja, und auch bei Lennart Karl gerade oder bei Said Ermaler, er hat ja eigentlich recht. Aber ist das wirklich sinnvoll, in der Position als Bundestrainer jetzt in dieser Art und Weise ein solches Interview zu führen, in dieser Art und Weise zu kommunizieren, zu diesem Zeitpunkt? Und das ist ja etwas, was er in der Vergangenheit auch bei Bayern immer wieder falsch gemacht hat. Ich finde, er ist, obwohl er eigentlich ein smarter Typ ist, ein ganz schlechter Kommunikator.
Ja, erstaunlich eigentlich, ne? Sollte
ja,
man.
Vor allen Dingen, weil man ja am Anfang, als er kam, dachte, jetzt wird alles neu, ne? Mhm. Also die Nationalmannschaft wird plötzlich offener. Wir haben sehr, sehr oft darüber geredet, auch wie sehr das quasi so ein geschlossener Kreis ist, wie sehr sich die Nationalmannschaft auch gerne auch gegenüber den Fans abschottet. Mhm. Und dann hatte man das Gefühl, da kommt dieser Typ mit dem Longboard und alles ist irgendwie offener, moderner, lustiger und so weiter. Und dann merkst du aber, ja, es ist vielleicht, sieht vielleicht kommunikativ anders aus, aber beim Zusammenstellen des Kaders beispielsweise löft es doch dann auch ganz schön doll.
Es,
ne?
Es ist am Ende, wenn das wirklich die Startelf ist, ist es die Startaufstellung von jemandem, der die letzten 4 Jahre kein Fußball geschaut hat und nur bei meiner Aufstellung online gegangen ist und nach Namen aufstellt. Mhm. Und sagt, also den Gnabry, den kenne ich, der Havertz ist doch bei Arsenal, der Wirtz bei Liverpool, auch ein guter.
Auch ein guter.
Ja, und der Musiala top bei Bayern, hat Riesentalent. und der Goretzka, der hat mir auch beim VfL Bochum bei Schalke schon gefallen. Ja, und der Pavlovic auch ein Riesentalent. Es passt, Kimmich auf rechts, das wird schon. Also es ist wirklich so, es ist dann nach Namen aufgestellt.
Ja, so stellst du auf der Playstation auf, ne? So bei FIFA Soccer hast du immer so gesagt, wen haben wir denn da hier irgendwie und also, ja.
Es ist allerdings komisch, dass im Geiste dieses Auswahlverfahrens, das Lukas gerade beschrieben hat, nicht Manuel Neuer dann in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Also die beiden scheinen irgendwie Beef zu haben.
Ich habe mich übrigens wirklich immer, ich merke so richtig, also wie meine Verfasstheit ist, ich habe mich immer noch nicht so richtig damit abgefunden, dass Oliver Baumann im Tor steht bei der WM. Ich bin der Einzige, der immer noch so nach dem Motto, der Opa ist tot, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass Manuel Neuer am Ende doch noch da steht.
Also pass auf, bevor die uns das Kramaric-Trikot zurücknehmen, also wieder, also entziehen, da kommt noch Post, sagt, bitte schicken Sie das zurück, sagst du jetzt, Oliver Baumann ist ein sehr guter Torhüter und ich bin sehr froh, dass er bei der WM unsere Nummer 1 sein wird.
Ja, warte.
Oliver Baumann ist ein sehr guter Torhüter und sag ich mal. Bin, aua, das tut mir weh, und ich bin sehr, au, lass meinen Arm los, und ich bin sehr glücklich, dass er uns.
Oliver Baumann ist ein, und das müssen wir nicht nur machen, weil wir noch ein weiteres Trikot haben wollen.
Guck mal, wie schön. Doch, ist ein von Oliver Baumann, natürlich.
Ist ein fantastischer Torwart.
Ja, er ist ja auch ein guter Torwart, ein sehr guter Torwart sogar. Ja. So, guck mal hier, wie schön das ist. Also das,
aber ich hab noch gar nicht mal so Fun Fact für euch.
Ja, ich habe auch noch zwei, drei Sachen mitgebracht. Auf,
aber einen habe ich noch zur Personalie Manuel Neuer, der ja gegen Gladbach verletzt ausgewechselt werden musste.
Ja.
Ranking der Woche aus dem Kicker. Schon am 22. Spieltag in Bremen war die Partie für Bayerns Manuel Neuer zur Pause beendet und er setzte 2 Spiele aus. Das war jetzt sein Comeback. Ja. Gegen Gladbach war das Spiel für den Keeper nun erneut mit dem Halbzeitpfiff vorbei. Der letzte Keeper, der in 2 Partien in Folge frühzeitig vom Feld genommen wurde, war Oliver Kahn 2005-2006. Kahn ist auch nur einer von 2 Torhütern, die in der Bundesliga-Historie öfter ausgewechselt wurden als Neuer. So, und jetzt pass auf, dann ist es nämlich auch noch in dieser Sendung. Kahn war 14 Mal davon betroffen und der kürzlich verstorbene Georg Koch 9 Mal.
Ja.
Da hat mich die Choreo der Düsseldorfer nochmal sehr berührt am Wochenende in der 2. Liga, weil
auch in Duisburg,
Georg Koch
ne?
also ist nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Übrigens auch einer, den ich für immer mit meinem Upbringing in der Bundesliga verbinden werde. Also es ist auch für mich, 90er Jahre Bundesliga war Georg Koch.
Ja, für mich auch. Ich erinnere mich daran, wie ich einst mit meinem Bruder Fußball guckte und Georg Koch war damals Jungtorhüter, der relativ überraschend reinkam für die Fortuna und Ernst Huberti kommentierte das Spiel und war also unglaublich interessiert an diesem jungen Mann. Der kommentierte auch alles, was er machte, wie er sich die Handschuhe anzieht und so. Mein Bruder und ich haben uns damals beömmelt, haben gedacht, wie er den studiert. Er hat so wie Heinz Sielmann auf den scheuen Georg Koch geblickt, was er da jetzt macht und wie er die Handschuhe, dieser junge Mann, der da, also geiler Typ, super Torhüter, hart gegen sich und die Stürmer, die da kamen, macht mich, muss ich auch sagen, macht mich wirklich sehr, sehr traurig, was da passiert ist und wie es dann zu Ende ging, aber wirklich ein präsentes Gesicht der Bundesliga, das wir da verloren haben.
Jemand mit einem ganz interessanten Karriereweg, also der kam ja von der Spielvereinigung Erkenschwick zu Fortuna Düsseldorf, war dann plötzlich in Eindhoven. Ich weiß noch, das war damals ein großes Ding. Deutscher Keeper wechselt nach Holland, hatte aber nur drei Partien gemacht. Und dann war er bei Bielefeld, Kaiserslautern, Cottbus, Duisburg, dann plötzlich bei Zagreb und am Ende nochmal in Wien.
Ja.
Also das ist auch so ein Journeyman gewesen am Ende.
Ja, und in
ist
Wien
immer aber so ein präsentes Gesicht
geblieben. Total, in Wien, da war er dann irgendwie auch ein bisschen der Unglücksvogel, denn da wurde er von einem Böller getroffen oder ein Böller ging neben ihm hoch und darüber hat er seinen Gleichgewichtssinn verloren. Und bitter, aber wirklich wirklich ein guter Typ. Übrigens, Stichwort Typen und Bundesliga in den 90ern. Es lohnt sich ja, also so wie du den Kicker immer liest, als Printerzeugnis lese ich die 11 Freunde ja nach wie vor wirklich wahnsinnig gern. Und ich liebe die Interviews, die immer so auf den letzten Seiten sind. Das ist ja immer dann irgendeine Größe der Bundesliga, die aus irgendwelchen Gründen dann befragt wird. In diesem Fall ist es Eric Winalda. Super Interviews, macht so viel Spaß. Da geht es natürlich um seine Zeit damals bei Saarbrücken oder auch beim VfL Bochum. Und die erste Frage schon, Eric Winalda, was bedeutet Shazamé? Also sowas wie Shazam geschrieben, ja. Und dann die Antwort von ihm, genau das habe ich mich gefragt, als ich 92 nach Deutschland kam. Während der ersten Wochen im Saarland hörte ich das ständig von meinen Mannschaftskollegen, aber auch von Menschen auf der Straße. Shazamé, Shazamé. Ich sprach kein, klingt ja so ein bisschen fast schon persisch, ja, Shazamé. Ich sprach kein Deutsch, deswegen dauerte es eine ganze Weile, bis ich begriff, was das hieß. Die Leute sagten zu mir, scheiß Ami. Scheiß Ami. Das finde ich, das finde ich toll und auch sehr, sehr schön, weil wir ja auch immer so ein bisschen über geile Typen und geile Mannschaften und so reden, dann. Diesen Ratschlag hatten sie 1995 noch nicht bekommen, denn sie blieben ja beim Club, also VfL Bochum, obwohl er abgestiegen war. Warum sind sie nicht gewechselt? Der Grund hieß Klaus Toppmöller. Er übernahm die Mannschaft und er war genauso geradeaus wie ich. Er rief mich in sein Büro und fragte, gefällt es dir hier? Ich antworte, ja, es ist ganz in Ordnung. Da blickte er mir direkt in die Augen und sagte, erzähl mir keinen Scheiß. Hier stimmt gar nichts. Ich werde alles umkrempeln. Er erklärte mir, er habe schon 5 Spieler rausgeworfen. Dann wollte er meine Meinung über Thomas Stickroth hören, mit dem ich in Saarbrücken gespielt hatte. Toppi sagte, laut Scouting-Bericht ist er alt und langsam und ein Frauenheld. Außerdem trinkt und raucht er. Ich lachte und meinte, also langsam ist er nicht. Toppi hat ihn auf der Stelle verpflichtet und er wurde einer der besten Spieler der Liga. Toppi änderte die ganze Atmosphäre. Auf einmal herrschte wieder Spaß. So etwas braucht Bochum heute wieder. Der Club ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Und sowas finde ich ja schön, weil du natürlich dann also nicht nur so schöne Anekdoten hast von damals und geile Typen, sondern es lässt ja auch immer Rückschlüsse auf die Gegenwart zu. Ja. Und das stimmt natürlich. Und sowas lese ich immer wahnsinnig gerne. Sowas macht viel Spaß.
Auf jeden Fall. Ich hatte sofort auch wieder den VfL Wolfsburg im Kopf.
Natürlich.
Ne? Also das ist nicht nur Bochum, hat viel mit sich selbst zu tun.
Ja, klar.
Die wahnsinnig viele Fußballvereine.
Vielleicht sogar alle. Warum haben sie nicht Roy, wenn wir über Geschichte beim VfL, um da den Kreis zu schließen, wenn wir über Geschichte sprechen, hätte natürlich entweder nur noch, also weil du hast ja gesagt, 2009 Meisterschaft, Maga, 2015 Pokal, Hecking, 97 Aufstieg, Willi Reimann. Wenn ich mich nicht irre, war, glaube ich, der Aufstiegstrainer. Ich weiß nicht, was er macht. Ich hoffe, Willi Reimann geht es gut. Oder halt eben Roy Präger, ne? Roy Präger schnappen. Also für mich nach wie vor das Gesicht des VfL Wolfsburg.
Aber Roy Präger ist auch einer der wenigen Spieler, die Fußball schon mit Klettverschluss hatten, ne? ich weiß nicht, ob du mit dem in die Moderne deines Fußballclubs wandern möchtest.
Ja. Also, so. Da ist jetzt ein bisschen zu viel Retro in deinem Kopf.
Was ich übrigens, apropos Retro, was ich sehr witzig fand, dem Spiel Köln gegen Dortmund. Lothar Matthäus, Dürlich hat ja das Spiel kommentiert und er hatte in einer Szene Waldemar Anton, hat er gesagt, Waldemar Hartmann, Und wenn, also Waldemar Hartmann irrt derzeit ja nun wirklich also massiv umher. Aber das ja jetzt natürlich, dass Waldemar Hartmann plötzlich Verteidiger bei Borussia Dortmund ist, weil er sich verirrt hat, das glaube ich wiederum jetzt, also das ist eher nicht zu erwarten.
Haben Lothar wir Matthäus ja? hat übrigens einen sehr großen Vorteil. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist.
Ja.
Aber der hat ja ein L und ein M.
Natürlich.
Ja.
Ja.
Also der wäre, wenn irgendjemand mal hier vielleicht nicht kann oder altersbedingt aussetzen
gut,
muss.
Sehr gut, sehr oder? Gute Idee. Ja, das wäre doch der Hammer, wenn wir Lothar Matthäus mal zu MML kriegen würden, oder?
Oder?
Ja.
Ich frage mal, ob das klappt.
Fußball-MML. Mike, Matthäus, Lothar. Wie toll ist das denn? Da käme ja auch nach gefühlt 8000 Folgen käme jetzt endlich mal Expertise in diesem Podcast. Ja,
noch viel besser, keiner von uns ist da und es ist einfach die Folge mit Matthäus Lothar.
Wie schön. Ja, ich habe übrigens, also wenn diese Folge beendet ist, habe ich für euch noch ein kleines Blind-Ranking vorbereitet. Ich dachte, das könnte Spaß machen.
Jetzt fängst du auch schon an.
Ja, ich fand das irgendwie witzig. Ich dachte, ich habe mal was vorbereitet für euch, das machen wir jetzt hier nicht. Ne? Wir können es aber, ich weiß ja nicht, ob Nils Bubble hier... ob wir das auf der Antenne und später dann im Netz machen wollen.
Was denn?
Aber ich habe was vorbereitet, ne?
Hast
Blind du? Ranking, ja. Verteidiger. Ja. Blind Ranking Innenverteidiger.
Das heißt, das Blind Ranking ist das, was die jungen Leute auf TikTok und Instagram machen.
Also es gibt
machen.
Die Plätze 10 bis 1.
Ja.
Also 1 bis 10.
Wo ich beim letzten Mal schon so super versagt habe.
Und dann werfe ich Namen ein und ihr müsst das dann ranken in einem Wechsel.
Ja. Genau, man sagt dann schon bei Cannavaro 1.
Genau.
Und dann kommt Lucio und dann weint man.
Ja, genau. Sowas in der Art.
Oder?
Genau.
Je nachdem. So. Das ist ja auch was sehr Persönliches.
Ja, eben. Also das ist es ja auch.
Da geht es ja um Geschmack.
Geht's um Geschmack, aber auch teilweise, und das ist jetzt auch ein Gruß an Julian Nagelsmann, aber schon auch ein bisschen um Expertise. Ne?
Ja, und pass auf, und wenn ihr euch fragt, wie lange geht diese Folge denn heute? Ja. Wir machen ja noch die Plätze 23 bis 19 im Ewigkeits-Bundesliga-Ranking der letzten 25 Jahre beim Spiegel.
Die hast du jetzt aber nicht parat, oder?
Natürlich habe ich die parat immer.
Ja.
Wenn ihr jetzt
ja, dann machst du noch und dann machen wir einen Sack
zu. Wenn ihr die Hörer jetzt noch eine Sekunde, du kannst ja schon mal
überbrücke. Das Ranking machen wir gleich schön zusammen.
Ja.
Das machen wir schön zusammen. Eins noch, Fabrizio Romano ist ein Mann, der sehr, sehr eng am Profifußball ist, der sehr, sehr eng mit den Profifußballern ist. Er ist so eng mittlerweile, dass er jetzt so sehr Teil des Systems geworden ist, dass er ein Video aufgenommen hat, in dem er die Menschenrechtsbewegung von Saudi-Arabien lobt und preist, wo du denkst, you motherfucker. Jetzt ist er also so, jetzt ist er so tief mit der FIFA und dem Fußballgeschäft verflochten, dass jetzt einfach kein Unterschied mehr besteht zwischen Typen wie Gianni Infantino und ihm. Also er ist zum System geworden für, er hat das ja wahrscheinlich, nehme ich mal an, also die Menschenrechtsbewegung von Saudi-Arabien, die man für sich genommen jetzt auch nochmal, durchaus nochmal kritisch überprüfen sollte, bevor man jetzt allzu sehr in einen Lobpreisungsgesang verfällt. Ich glaube, das hat er nicht gänzlich ehrenamtlich gemacht, ist meine Vermutung. Und wann lobt Plettigol Ungarn?
Wir haben es ja die ganze Zeit so ein bisschen unter Verschluss gehalten, aber ich sende ja seit Wochen aus Dubai und ich muss euch sagen, lieber Bomben als 40% Steuer.
Das ist richtig,
so,
Lukas.
Also pass auf, dein Blind-Ranking geht ja quasi nahtlos dann über in diese Top 25, die ja, wie wir vor Wochen besprochen haben, auf Platz 25 mit Heiko Westermann beginnt, nämlich HW4, dann Patrick Andersson. Weiter, immer weiter. Hä? Mhm. Der Mann, der einmal getroffen hat, glaube ich, in seiner ganzen Bundesliga-Karriere, nämlich gegen den HSV zur Meisterschaft im Mai 2001. Die Schalker werden sich erinnern. Dann kommt auf Platz 23 der erste Schalker, nämlich Marcelo Bordon.
Mhm.
Auch ein Innenverteidiger. Da kann man schon mal sagen, interessant. Aber ich glaube, am Ende hat der Spiegel da recht, weil das war eine der prägenden Figuren der Nullerjahre.
Ja, so ist es.
Auch so ein No-Bullshit Brasilianer, weil selbst Lucio als brasilianischer Innenverteidiger hatte ja immer diesen absoluten Drang nach vorne.
Ja.
Also wenn der losgaloppiert ist aus dem 16er und im anderen 16er, war glaube ich der erste Box-to-Box-Innenverteidiger.
Ja.
Aber Marcelo Bordon war ja so, der hätte auch sehr gut der deutschen Nationalmannschaft in den 80ern zu Gesicht gestanden.
Das ist absolut korrekt. Eigentlich nur noch getoppt von dem anderen Marcelo, nämlich Marcelo Pleitsch von Borussia Mönchengladbach, über den Hans Meyer einst sagte, dem bringe ich das Fußballspielen nicht mehr bei.
So. Geil auch übrigens, Marcelo Bordon durfte einmal für die Seleção spielen.
Wow.
23 Minuten gegen Ungarn im April 2004. So, und jetzt kommt Jonas Hector.
Ach, guck,
auf Platz 22.
Ah, guck,
der ewige Kölner.
Ja, toll.
Hm? Ja, also Jonas Hector, das ist doch mehr als ein Honorable Mention.
Guter Podcaster.
Und dann machen wir Platz 21 noch Grafitsch. Micky Beisenherz, was fällt dir spontan ein?
Ja, was fällt mir dazu Grafitsch natürlich ein? Selbstverständlich das 5:1 gegen die Bayern und Leute unter anderem wie Andreas Ottl, der das Bein ausstreckte, um diesen Ball noch zu erwischen, aber es gelang ihm nicht. Also das war in der Saison, in der der VfL Wolfsburg mal für etwas gut war. Grafitsch. Oder Graffite oder Graffiti oder Graffito, weil die Leute nicht wussten, wie spricht man den aus?
Ja, wie Couch.
Genau, exakt.
Couch. Aber damals hat Wolfsburg am 26. Spieltag die Tabellenführung erobert, nicht mehr hergegeben, ist 2009 dann eben Meister geworden.
Dann haben wir ja noch Hoffnung für die Bundesliga. Ja.
Der Hackentreffer, stimmt, der Hackentreffer wurde Tor des Jahres, Grafitsch Torschützenkönig und Deutschlands Fußballer des Jahres.
Ja.
Und auf Platz 20, Mike, ja. Und das ist für dich, in dein Gesicht, Harry Kane.
Auf Platz 20?
Das ging schnell.
Ja. Und der ist gar nicht so lange
Kane
da.
Pardon. Ja. Ich sag's nochmal, Kane Pardon.
Ja, pass auf, jetzt möchte ich streiten. Können wir, also du sagst, die Folge heißt Kane Pardon.
Nein,
ich
finde
ja tatsächlich,
nicht.
Weil wir so geil über den VAR gesprochen haben, mit Anusaugen ist schon geil. also ja, sold. Anusaugen.
Sold. Ja.
Also ich möchte gerne mit Anusaugen
bin
als
ich auch,
Titel.
Bin ich auch dafür.
So und wir Platz sehen uns 19 bis 15 machen wir dann nächste Woche.
So ist es. Mhm. Wir sehen uns jetzt gleich noch beim Blind Ranking. Kids.
Ich hab jetzt schon Bock.
Ja, und macht's gut. Tschüss.
Gute Woche, bis nächsten Montag.
Tschüss!
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.